Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seien Sie herzlich willkommen. Datensicherheit mit MR-Systeme aus Höxter und dem IT-Trainer Stefan Lewandowski. Und auf diese Folge freue ich mich ganz besonders, denn heute wird geshoppt. Ja. Zumindest verspricht es der Titel dessen, was ich hier vorliegen habe. Herr Lewandowski, erstmal herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Shoppen ist heute Thema. Habe ich das richtig verstanden oder worum geht's?
Ja, allerdings geht's bei uns jetzt eher darum, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben.
Denn auch da spielt Datensicherheit eine wichtige Rolle. Es geht heute um welche Themen genau?
Also einmal so ein bisschen Online-Shopping allgemein, das Thema Kleinanzeigen oder WhatsApp. WhatsApp spielt so ein bisschen so eine Nebenrolle, aber die nicht ganz unwichtig ist in dem Fall. Das wird man dann gleich in den Beispielen merken.
Aber das ist ja das, was wir alle und immer mehr machen. Wir gehen shoppen, wir sind inzwischen auf verschiedensten Märkten unterwegs im Internet. Was ist die Ausgangssituation und wo könnte es Probleme geben?
Also man muss immer gucken. Wenn ich jetzt einen einfachen Online-Shop habe, wie Amazon oder Konrad oder was auch immer es dort alles gibt, dann sind das meistens irgendwelche großen Anbieter. Da lege ich ein Konto an oder habe halt schon eins. Da liegen meine Zahlungsdaten drin. Und wenn ich da was bestelle, dann bin ich recht sicher. Außer irgendwer hackt sich in mein Konto rein, dann sind wir wieder bei dem Thema Passwortsicherheit, das hatten wir aber schon. Wenn ich das aber alles berücksichtige, ich habe Passwortsicherheit, ich habe zwei Faktor und das ist alles, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wer Fremdes in das Konto reinkommt. Warum ist das gefährlich, wenn einer in dieses Konto reinkommt? Naja, er ändert quasi die Lieferadresse um und die Rechnungsadresse, / die Rechnung, das Geld läuft weiter von meinem Konto. Das habe ich irgendwie nicht so gern. Also wenn ich Geld ausgebe, möchte ich auch eine Gegenleistung dafür haben. Das ist die eine Seite. Dann gibt es aber die Seite, wo ich Anbieter habe, wie zum Beispiel Kleinanzeigen oder eBay, wo Endkunden mit Endkunden oft reden oder halt auch Firmen mit Endkunden, aber die eigentlich nur so eine Vermittlerrolle haben. Das sind ja keine großen Systeme, wo ich direkt einkaufe, sondern Beispiel, wenn man jetzt mal auf Kleinanzeigen so geht, ich sehe da einen Artikel, der gefällt mir, da steht drin 80 Euro Verhandlungsbasis, dann biete ich 70 Euro. Und dann kommt man ins Gespräch und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo ich sage, jo, wir werden uns einig, also ich möchte den Artikel haben, Sie sind bereit, ihn zu verkaufen und umgekehrt muss ich natürlich jetzt die Leistung haben, dass ich das Geld bezahle. So, und jetzt wird's kompliziert. In dem Moment habe ich eigentlich formell einen Kaufvertrag abgeschlossen, weil wir uns geeinigt haben und den gilt es jetzt zu erfüllen. Erfüllen heißt, ich als Käufer muss das Geld bezahlen und der Verkäufer muss mir die Ware zukommen lassen in dem beschriebenen Zustand und so weiter. Das ist ja auch noch so ein extra Thema, ne? Dass man Ware nicht in dem Zustand kriegt, den man beschrieben hat. Jetzt muss ich aber irgendwie ja schaffen, dass ich das Geld dahin kriege. Da gibt es jetzt verschiedenste Methoden. Ich könnte zum Beispiel überweisen. So, jetzt hat die Überweisung für mich als Käufer keinen wirklichen Vorteil, weil sie ist langsam typischerweise. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon gerade in Kraft ist. Soll ja jetzt geändert werden, dass man diese Expressüberweisungen kostenlos machen kann und so weiter. Dann ist so ein Nachteil vielleicht schon mal weg. Aber ich habe auch gar keine Sicherheit, dass ich meine Ware kriege. Wir sind dann theoretisch zwar wieder bei dem Thema Vertrauen. Also ich habe die Gegenseite, ich vertraue der, ich zahle ja im Voraus das Geld. Könnte jetzt aber halt das Risiko eingehen, ich habe das Geld bezahlt und kriege keine Ware. Es soll solche Fälle geben. Dann gibt es die Methode, dass die Leute auf WhatsApp ausweichen. Jetzt kommt so dieses Thema WhatsApp rein. Na, also man schreibt sich über dieses System, Beispiel bleibe ich jetzt immer noch bei Kleinanzeigen, man schreibt sich und dann sagt die Gegenseite, ja, hier komm, hier ist meine Handynummer, lass uns doch kurz per WhatsApp schreiben. Ja, warum? Warum will der per WhatsApp schreiben? Da muss ich mir jetzt einfach fragen. Ich habe ein System, worüber ich ja kommunizieren kann. Jetzt macht das eventuell Sinn, weil es vielleicht ein bisschen schneller ist oder weil das eher im Tagesablauf integriert ist. Da guckt man nicht immer in die eine App rein, sondern hat halt das WhatsApp, weil man da sowieso mit seinen Bekannten, Freunden und so weiter kommuniziert. Aber das Ding birgt auch eine Gefahr. Wenn ich nämlich an dieser Stelle jetzt mich einig werde und ich sage, hier, ich habe bezahlt und so weiter und so fort, ich gehe das ganze Prozedere durch, dann kann, wenn jetzt ich meine Ware nicht bekomme, Kleinanzeigen das nicht mehr rückvollziehen. Was in den Nachrichtensystemen bei denen drin steht, das können die rückvollziehen. Aber was außerhalb ist, das sehen die natürlich nicht. Somit habe ich jetzt ein Risiko, das sein kann, dass die sagen, es ist ja gar kein Kaufvertrag zustande gekommen. Es ist nicht nachweisbar, dass der zustande gekommen ist für die. So, und damit ist natürlich der, der das Geld bekommen hat, nicht mehr in der Pflicht, mir die Ware zu senden, weil es gibt ja gar keinen Kaufvertrag. Ich habe ja fälschlicherweise dem eine Überweisung geschickt. Das ist auch so ein schönes Spiel, weil fälschlicherweise gesendete Überweisungen habe ich offiziell keinen Anspruch darauf, dass die zurückkommen. Auch mal Nummern verdrehen oder so, wen Falschen das schicken, kann ich immer nur darauf hoffen, dass die Gegenseite fair ist und mir das Geld zurücküberweist. So. Dann gibt es die Möglichkeit zu bezahlen, meistens mit dem shop-eigenen System, wie man es bei Amazon oder Konrad hat. Und meistens haben diese Anbieter zwischenzeitlich eigene Bezahlsysteme. Also gerade die großen wie Kleinanzeigen und Co. Da kann ich bei denen direkt in dem Chat quasi sagen, so, ich möchte jetzt bezahlen. Und dann bezahle ich über meine Kreditkarte, über meine Kontoverbindung, über PayPal oder sonst was. Aber das Geld geht erstmal an Kleinanzeigen in so eine Art Treuhänderhand. Jetzt muss die Gegenseite mir die Ware schicken und ich muss bestätigen, dass ich die Ware erhalten habe. Und dann geben die das Geld frei. Das ist in der Theorie natürlich super sicher. In der Praxis ist dann schon so ein bisschen das Problem, dass der ein oder andere Verkäufer es nicht möchte, weil es Käufer gibt, die, wenn sie die Ware erhalten haben, sich wochenlang Zeit lassen, bis sie die bestätigen, dass sie sie bekommen haben. So lange warten die natürlich auf ihr Geld. Also auch das System hat so seine Schwierigkeiten. Jetzt kann der Verkäufer kann natürlich bei Kleinanzeigen das melden und nach einer gewissen Sperrfrist, dann geben die das doch frei und so weiter. Ist aber halt ein Riesenaufwand. Und dann komme ich noch zu dem Thema, das ist jetzt der Dreiecksbetrug. Weil da ist es nämlich völlig egal, wie ich bezahle. Der Dreiecksbetrug funktioniert immer.
Was hat es mit dem Dreiecksbetrug auf sich? Also wo kommt der vor?
Gerade in diesem Bereich Online-Marktplätze kommt das oft vor. Also es gibt definitiv Fälle und ich kenne aus einem direkten Bekanntenkreis einen so einen Fall. Der Dreiecksbetrug bedeutet halt, dass drei Leute dran beteiligt sind. Der Dreiecksbetrug sieht quasi so vor, dass ich möchte eine Ware kaufen. Ich werde mich mit Ihnen einig über den Preis und jetzt passiert Folgendes. Ich überweise Ihnen das Geld, Sie bestellen aber die Ware bei einem anderen Lieferanten, das ist die dritte Person, der liefert die mir auf Rechnung. So, was ist jetzt gerade passiert? Also, ich habe etwas bei einem Händler bestellt, der es bei einem anderen Händler bestellt hat und dieser andere Händler wurde aber nicht von dem ersten bezahlt, sondern schickt es mir auf Rechnung. Ich bekomme mein Paket. Oft ist es ja gerade bei größeren Firmen, dass noch nicht mal der Absender der gleiche ist. Da sind ja dann manchmal verschiedene Dienstleister hinter und so weiter. Ich sehe also unter Umständen auf den ersten Blick gar nicht, dass das von wem anders kommt als dem, wo ich bestellt habe. Und wenn ich jetzt nicht auch noch auf den Lieferschein oder die da drin liegende Rechnung genau gucke, dann, ne, wo dann plötzlich auf dem Lieferschein steht, zahlbar, Rechnung bis dann und dann oder so. Wenn ich mir das nicht sehe, das kann ja zum Beispiel auch sein, dass gar keine Rechnung drin liegt, weil die per E-Mail, an den der es bestellt hat, also an Händler A gegangen ist, ich muss also wirklich auf den Lieferschein gucken, dann merke ich das unter Umständen nicht. Und plötzlich kommt 4 Wochen später von dem zweiten Händler, also wo der erste Händler bestellt hat, die Mahnung. Der sagt, habt ihr nicht bezahlt. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss bezahlen oder die Ware zurückgeben. Und dann wird es natürlich schwierig, gerade wenn die Ware schon gebraucht ist. In dem Fall, den ich privat kenne, waren es sogar medizinische Artikel. Die ist nicht einfach zurückgeben. Wenn die schon genutzt wurden, das geht nicht. Das geht alleine aus Hygienegründen teilweise nicht. Das heißt, dann bezahlt man die. So, jetzt habe ich 2-mal bezahlt, habe aber nur 1-mal bekommen. Jetzt habe ich eine einzige Möglichkeit, ich gehe zur Polizei, erstatte Strafanzeige gegen die Person, an die ich bezahlt habe, dass ich von der mein Geld wieder bekomme, weil ich habe ja die Ware nicht erhalten. Ich habe sie ja von wem anders erhalten. Wenn das jetzt aber ein gehackter Account oder ähnliches ist, und das passiert oft, also es gibt heute immer noch Leute, die es nicht vernünftig absichern, die immer noch keine vernünftigen Passwörter haben, die kein 2-Faktor nutzen, dann ist dieser Account gehackt und schon ermittelt die Polizei gegen irgendwen, aber es ist nicht feststellbar, wer. Typischer Fall ist dann, dass sie 6 Wochen später oder 8 Wochen später Post bekommen von der Staatsanwaltschaft, in der dann steht, Verfahren wurde eingestellt, Täter konnte nicht ermittelt werden. Ich kenne diesen Wortlaut sehr genau.
Tatsächlich, Sie kennen das auch im beruflichen Umfeld natürlich. Also Sie,
das Gleiche.
Haben Sie da ein Beispiel? Also gab es Firmen oder so, die tatsächlich ihre Waren natürlich irgendwo her beziehen mussten und die darauf reingefallen sind?
Naja, auch als Firma kaufe ich ja bei diesen ein oder anderen Marketplace ein, weil dort manchmal die Waren günstiger sind. Also wir haben das selber, wir sind halt recht spezialisiert, was wir vertreiben. Und wenn wir da mal für einen Kunden was besorgen, was so ein bisschen außerhalb dieses Spezialraums ist, dann haben wir eventuell keinen Lieferanten, der das anbietet oder nicht zu einer guten Kondition. Es gibt bei uns Fälle, das muss man ganz eiskalt so sagen, wo der Kunde aus Bequemlichkeit sagt, hier besorgt mir das mal und wir bestellen es bei Amazon für ihn. Hätte er auch selber machen können. Aber wir sind nun mal so und sagen, okay, kriegst du, ist kein Problem, besorgen wir dir. Und der Kunde sagt, gut, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, wenn die es da bestellen, hat aber dann einfach diesen Bequemlichkeitsfaktor. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema Komfort. So, und somit passiert es auch, dass wir als Firma bei solchen Diensten bestellen und Sachen besorgen. Und da kann das genauso passieren. Das könnte auch theoretisch mit jedem Lieferanten passieren. Aber da sind wir dann wieder bei dem Thema, ein großer Lieferant, der hat einen gewissen Namen, der hat da so ein gewisses Standing, was er vertreten muss. Der wird sich das nicht erlauben.
Was kann man tun, also um sich davor zu bewahren? Denn das kommt ja schon wirklich häufig vor. Also auch für mich kommt es ganz häufig vor, dass ich beim Marketplace Sachen bestelle und teilweise natürlich auch mal versuche rauszukriegen, wer ist da eigentlich der Händler? Manchmal sieht man es nicht so genau und man hofft einfach aufs Glück.
Genau, ich kann halt nur in Bewertungen reingucken von diesem Händler. Viel mehr kann ich gar nicht tun. Und ich kann, wenn ich das Paket erhalte, wirklich auf den Lieferschein gucken. Ich kann gucken, steht da drauf, dass das bereits bezahlt ist? Liegt eine Rechnung bei? Wenn eine Rechnung beiliegt, steht da drauf, dass die bereits bezahlt ist? Oder steht da ein Datum, bis wann ich sie bezahlt habe? In dem Moment hätte ich noch die Möglichkeit, dieses Paket wieder zurückzuschicken und zu versuchen, von der Gegenseite mein Geld zurückzubekommen. Wichtig ist immer bei der Gegenseite, wo ich bestellt habe, dass ich das so schnell wie möglich versuche. Weil je mehr Zeit vergeht, umso eher kommt raus, dass der Account gehackt ist und die Person ist in Anführungszeichen über alle Berge. Also meistens ist das ja heute so böse gesagt, die sitzen halt an ihrem Schreibtisch und die brauchen nicht über die Berge, ne?
Gab es vielleicht noch ein Beispiel, was Sie selbst erlebt haben in Ihrem Berufsalltag, wo Firmen geprellt wurden, wo man im Nachhinein dann da aktiv werden musste oder wo Sie vielleicht aktiv werden mussten?
Ich habe noch ein Beispiel, was genau umgekehrt ist. Also nicht, dass man der Käufer war und geprellt wurde, sondern dass man der Verkäufer war und geprellt wurde, weil auch das passiert. Ein Kollege von mir hat ein iPhone verkaufen wollen, hat das bei Kleinanzeigen oder irgendwas reingestellt. Dann hat sich einer aus der Region gemeldet und hat gesagt, hier, ich bin interessiert und so weiter. Und dann fing es an und wurde zum ersten ein bisschen komisch, weil er sagte, ich habe gerade keine Zeit, ich würde wen vorbeischicken. Da wird es schon heikel. So, jetzt ist es aber so, dass der gesagt hat, ich schicke das Geld per PayPal und bei PayPal habe ich quasi zwei Möglichkeiten. Ich kann das einmal als Waren- und Dienstleistungen machen, dann ist das für den Käufer quasi abgesichert. Das heißt, wenn ich die Ware nicht erhalte, kriege ich von PayPal mein Geld zurück. Das ist wie eine Versicherung. Das wird natürlich ungern vom Verkäufer gemacht, weil die Versicherung kostet Geld. Und wenn die Gegenseite behauptet, sie hat die Ware nicht bekommen, müsste ich das erstmal nachweisen, dass er sie doch bekommen hat. In dem Fall gibt es dann eine zweite Methode, das heißt PayPal Freunde und Familie. Das ist eine Bezahlart, wo PayPal keine Haftung übernimmt. Auf beiden Seiten nicht. Ich kann damit das Geld an wen schicken, aber ich kann es offiziell nicht mehr zurückholen. Genau das haben die gemacht. Die Person hat mit PayPal Freunde und Familie bezahlt. Der Kollege war sich jetzt also ziemlich sicher, das Geld ist ja jetzt bei mir. Das kann der nicht zurückholen. Dann ist tatsächlich diese dritte Person aufgetaucht, hat sich das Handy angeguckt, war alles gut, hat es mitgenommen, ist ja bezahlt. Ist weggefahren. Halbe Stunde später hat PayPal meinem Kollegen die Mail geschickt, das Geld wurde zurückgeholt. Obwohl das laut ihren eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht geht. Sie haben ein Schlupfloch gefunden. Und zwar hat die Gegenseite, also dieser Account, der es bezahlt hat, hat behauptet, wir wissen bis heute nicht, ob das stimmt, dass dieser Account gehackt wurde. Und jetzt hat also wer Fremdes Geld überwiesen. So, und das ist natürlich eine Straftat und da kann PayPal sagen, okay, wir holen das Geld wieder zurück. Wie gesagt, wir wissen bis heute nicht, ob das so ist, weil es ist natürlich Strafanzeige erstattet worden. Aber es kam der Standardbrief, ne? Verfahren eingestellt, Täter konnte nicht ermittelt werden.
Das heißt, der Betroffene hat sein Geld nicht gesehen.
Hat sein Geld nicht gesehen und ist die Ware los.
Schlecht gelaufen.
Ja.
Was hätte man wissen müssen vorher im Vorfeld? Wie kann man sich davor wappnen?
Das allererste ist Augen auf. Ich muss erst mal gucken, mit was für einem Händler habe ich es zu tun. Meistens, wenn da schon eine Firma hintersteht, ist das schon eine ganz andere Nummer. Wenn es ein Privatmann ist, muss ich gucken, wie verhält der sich? Kommt mir das komisch vor? Und egal, wie toll dieser Artikel ist, wenn es mir komisch vorkommt und ich es nicht schaffe, dieses Gefühl auszuräumen, Finger weg. Kommt einer an, dass ein Dritter irgendwie Ware abholt, Geld liefert oder so. Ganz schlechtes Gefühl. Auch das nicht machen. Und dann eben, wenn ich jetzt sowas habe, wo wirklich jemand persönlich vorbeikommt, dann kann ich immer noch die Barzahlung machen. Die kann er mir nicht so einfach wegnehmen. Klar, er könnte jetzt Falschgeld anschleppen, ne? Aber auch da gibt es kleine technische Hilfsmittel, wo man diese komischen Streifen und so in dem Bargeld sichtbar machen kann. Wenn ich jetzt gerade so was Hochwertiges wie einem iPhone oder vielleicht auch ein Auto verkaufe, dann sollte ich mir vielleicht diese 10 Euro für die Technik investieren und dann, die hält ja auch zig Jahre, dann kann ich immer wieder prüfen. Natürlich geht nicht alles heute per Barzahlung, ne? Aber das wäre dann noch so ein Tipp, wenn jemand persönlich vorbeikommt.
Wie sieht es aus mit dem Beispiel, was Sie genannt haben, mit WhatsApp ausweichen? Ist das tatsächlich teilweise üblich heute? Sollte man einfach ganz darauf verzichten, weil dadurch, dass, wie Sie es beschrieben haben, natürlich da nicht nachvollziehbar mehr wird?
Genau, es ist ganz oft tatsächlich, dass da Betrugsmaschen laufen, wenn auf WhatsApp ausgewichen wird. Ich will jetzt nicht sagen immer, aber es ist oft. Und es gibt dort auch viele Sachen. Ganz oft ist es dann, wenn sie Telefonnummern und so weiter haben wollen. Dann geht es schon los, weil dann soll es in diese Richtung WhatsApp gehen. Am besten breche ich dann da schon ab. Gar nicht erst die eigene Telefonnummer rausgeben. Das kann man machen, wenn man sich einig geworden ist über dieses System und eventuell die Bezahlung schon getriggert ist, dass man gesagt hat, hier, ich kaufe jetzt. Dann kann man natürlich sagen, okay, komm, hier kriegst du meine Handynummer, dann können wir absprechen, wann bist du da und dass ich dann zu Hause bin und so weiter. Vorher, vorm Bezahlen, würde ich das nicht machen.
Und im Idealfall, Sie haben es gesagt, wenn möglich die Bezahlsysteme der Portale nutzen.
Genau, ne? Diese Portale haben alle irgendwelche Zahlungssysteme eingerichtet, worüber versucht wird, so gut wie möglich abzufangen, dass da irgendein Betrug läuft. Natürlich gibt es keine 100%. Das ist leider generell in der IT so. Es gibt keine 100%ige Sicherheit, aber man kann damit sehr viel ausschließen. Gerade wenn ich jetzt was Hochpreisiges habe und ich habe einen Verkäufer, der sagt, nee, ich will das auf gar keinen Fall machen, weil ich habe da schon mal lange drauf gewartet, bis ich mein Geld gekriegt habe, kann ich zwar den Verkäufer verstehen, aber das ist für mich trotzdem ein Grund, diesen Kauf dann nicht zu machen. Es gibt meistens nicht nur einen Teil. Heute gibt es immer auch noch einen zweiten, dritten. Der kostet dann vielleicht 10, 20 oder 30 Euro mal mehr. Wenn ich dafür aber die Sicherheit habe, dass ich meine Ware auch bekomme, dann sollte ich diese 20, 30 Euro ausgeben.
Wie entwickeln sich diese Online-Marktplätze? Also registrieren die das und arbeiten die dagegen, dass da Betrug überhaupt möglich ist? Also kann man davon ausgehen, dass sie versuchen, immer sicherer zu werden? Ob es nun Marketplaces bei Amazon oder bei Kleinanzeigen?
Ja. Ganz klar. Die sind ja selber daran interessiert, dass ihr Name nicht mit diesem Betrug in Verbindung gebracht wird. Deswegen haben sie ja solche Zahlsysteme und so weiter eingeführt. Und die schärfen da auch immer dran nach. Die schärfen auch an ihren Automatismen, dass sie versuchen zu erkennen, da hat sich wer in einen Account eingeloggt, das ist aber ein anderes Gerät. Dann kriegt man gerne so eine Mail, hier, es hat sich ein anderes Gerät eingeloggt. Wenn ich das wirklich nicht selber war, sollte ich vielleicht hellhörig werden. Und gucken, komme ich in mein Konto noch rein? Wenn nicht, das entsprechend bei dem Portal melden, dass die da das sperren können und mir den Zugang wieder zurück verschaffen können. Das ist dann alles irgendwo so ein Bereich, wo ich mich dann tatsächlich drum kümmern muss. Und die Portale können halt nur bis zu einem gewissen Punkt und das versuchen sie. Und da gibt es viele Techniken und ich gehe auch von aus, dass dieses Zwei-Faktor-Thema immer größer werden wird. Das wird immer mehr, oft ist es ja optional, das wird immer mehr Pflicht sein. Einfach weil die Portale dadurch solche Sachen ausschalten können.
Spannend, dass Sie das nochmal ansprechen. Das kann man sich nochmal in der Folge über die Zwei-Faktor-Sicherheit genauer anhören. Man hat tatsächlich den Eindruck, dass man das jetzt immer öfter sieht. Und das ist ein gutes Zeichen, also dass da tatsächlich auf diese Technik zurückgegriffen wird, die das Ganze doch um einiges sicherer macht.
Genau, ich habe dann halt im Prinzip diese 6 Ziffern, die ich dann zusätzlich eingeben muss. Aber dafür habe ich einen gewissen Sicherheitsgewinn.
Wie hat sich Ihr persönliches Einkaufsverhalten online verändert, jetzt wo Sie um all diese Dinge wissen? Kaufen Sie etwas entspannter ein online, weil Sie wissen, worauf Sie zu achten haben, oder worauf achten Sie besonders?
Also tatsächlich hat sich mein Einkaufsverhalten gar nicht so viel geändert, weil ich schon seit vielen Jahren so vorsichtig damit bin. Das Einzige, was sich tatsächlich in der letzten Zeit halt sehr verändert hat, ist, dass man kontrolliert, was steht auf dem Lieferschein oder auf der beiliegenden Rechnung drauf. Das ist der Punkt, wo man wirklich gesagt hat, okay, das ist was Neues, das kannte ich bis vor ungefähr 1,5 Jahren auch nicht, diesen Dreiecksbetrug. Und der nimmt im Moment immer mehr zu. Da sehe ich allerdings auch so ein bisschen das Problem bei den Händlern, weil ich weiß, das ist für den Kunden immer total bequem, auf Rechnung zu bestellen. Aber wenn ich die erste Bestellung abwickle, die dann direkt auf Rechnung, ich kenne auch Händler, die sagen, nee, die erste muss erstmal so laufen, danach können wir auf Rechnung machen. Dann wäre nämlich das Problem, dass die erste Bestellung ja gar nicht zu mir per Rechnung kommen würde. Also auch da würde ich mir teilweise wünschen, dass die diese Funktion nicht mehr anbieten. Ich weiß natürlich, dass man als Käufer immer so Rechnung sehr gerne hat, weil man sagt, okay, ich bezahle ja erst, wenn ich die Ware habe. Ne, dieses klassische Vorkasse, das ist immer so ein bisschen so ein leicht Unwohlsein in der Magengegend bei den meisten. Meine Erfahrung zeigt aber tatsächlich, dass das sehr gut funktioniert. Auch wenn wir jetzt so darüber reden, was da alles schiefgehen kann. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt Glück gehabt. Ich will nicht sagen, dass das Können ist, es ist Glück. Ich habe bisher meine Ware immer gekriegt oder mein Geld zurückgekriegt.
Da bin ich ja beruhigt. Also das wollte ich Sie nämlich genau fragen, ob Sie schon mal reingefallen sind. Aber offensichtlich sind Sie gut davongekommen.
Nee, aber wie gesagt, Kollege bei uns in der Firma, dann ein anderer Kollege auf diesem Thema Dreiecksbetrug im privaten Umfeld. Also ist dann kein Arbeitskollege, sondern ein privater Kumpel von mir. Also ich kenne es aus der näheren Umgebung wirklich. Das ist auch der Grund, warum ich sage, ich habe bisher Glück gehabt.
Und das wünschen wir Ihnen natürlich auch, liebe Hörer, liebe Hörer. Jetzt wissen Sie, worauf Sie achten sollten. Und auch den Begriff Dreiecksbetrug, den hatte ich in völlig anderem Zusammenhang bisher immer gekannt. Jetzt weiß ich, worum es sich handelt in der Welt des Shoppens. Deswegen kommen Sie sicher durch die Online-Welt. Mit den Informationen werden Sie auf jeden Fall ein ganzes Stück sicherer sein. Ganz herzlichen Dank, Stefan Lewandowski.
Dankeschön.
War wieder spannend und wir gehen mit einem großen Stück mehr Sicherheit jetzt durch diese immer digitaler werdende Welt. Worum geht's in der nächsten Folge?
Genau, in der nächsten Folge geht's um das etwas unschöne Thema für viele Leute, Updates. Man hört da immer so verschiedene Dinge von, dass die sowieso immer Probleme machen und so weiter. Da will ich ein bisschen drauf eingehen.
Aktuelles Thema und zwar ständig. Ja.